Ja, guten Morgen. Heute Morgen war schon so richtig das Leben. Als ich auf den Hof gefahren bin, ist neben mir gleichzeitig ja auch ein Auto angehalten und ein junges Paar stieg aus und ich dachte, oh, haben wir vielleicht Besuch? Na, dann bin ich so zu euch reingegangen und die sind so verschwunden, dachte ich, oh, schade, nicht. Und dann bin ich vor der Haustür und die kommen diesen Gang runter. Oh, sage ich, zwei Wege, ein Ziel. Und dann habe ich mich gefreut, dass sie da reinkamen. Ja, und dann haben die uns mitgeteilt, dass sie ja eigentlich nach nebenan wollten. Also rauf, runter, rauf, runter. Und ich habe mich schon so gefreut, ihr habt Zuwachs gekriegt, während ich nicht da war. Ja, dann kam ich rein, habe einige doch vermisst, denke ich, na, was ist los, was mit unserer Else los oder so, ja. Aber Gott ist bei allem da. Und so ist das Leben. Wir entdecken immer unterschiedlich. Es geht mal rauf und es geht mal runter. Wenn ich euch bitten würde, über euer Leben zu berichten, dann würden wir ja genau das entdecken. Dass das Leben nicht immer so schön gleichmäßig ist, sondern jeder von euch könnte mir unterschiedlichste Dinge berichten, die in eurem Leben passiert sind. Und ich glaube, wenn wir alle Geschichten zusammentragen, die uns passiert sind, könnten wir eine ganze Bibliothek damit füllen, oder? Jeder hat so viel erlebt. Jede Geschichte wäre einzigartig. Was Christel erlebt hat, kann ich nicht erlebt haben. Was ich erlebt habe, kann Güter nicht erlebt haben. Und. Unterschiedlicher geht's gar nicht. Und es wären Geschichten der Freude und des Schmerzes, oder? Es wären Geschichten der richtigen Entscheidungen und Geschichten der falschen Entscheidungen, die wir erzählen würden. Es wären Geschichten von richtig starken Erlebnissen, aber auch Geschichten von Schmerz und von Tod und von Krankheit. Ich würde mir wünschen, dass da auch Geschichten dabei wären von Freisetzung und von Heilung. Immer wieder brauchen wir diese Geschichten. Geschichten der Wiederherstellung, oder? Aber egal wie diese Geschichten alle wären, ich bin mir sicher, wir würden, wenn wir sie alle aufmerksam zuhörend betrachten, überall einen roten Faden sehen. Und wisst ihr, was der rote Faden in all unserer Geschichten ist? In deinen und in meinen Geschichten gibt's einen roten Faden. Und der wird sich widerspiegeln. Und dieser rote Faden ist: Gott ist gut. Ein zweiter roter Faden ist, der Teufel will uns vernichten. Das werden wir immer wieder entdecken, egal wie wir unser Leben betrachten, links, rechts und so weiter. Und ich entdecke noch etwas. Die Art und Weise, wie wir auf Erlebnisse in unserem Leben reagieren, bestimmt immer auch die Zukunft unseres Lebens. Wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen, dann kommen wir unendlich ja an einen Punkt, der für dich und für mich überhaupt kein Problem darstellt, aber für viele Menschen ein riesengroßes Problem ist, nämlich dass wir glauben, es gibt einen Gott, der es gut mit uns meint. Und dass wir glauben, es gibt einen Teufel, der nichts anderes im Sinn hat, als uns zu bestehlen und zu vernichten. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ich habe so ein bisschen Statistik betrieben. 2017 ist die letzte Statistik, die in dem Bereich erhoben worden ist. Und das ist ja nicht lang her. Da haben 28% der Deutschen von sich behauptet, dass sie römisch-katholisch glauben, 26%, dass sie evangelisch sind und 1% rechnen sich sonstigen christlichen Gemeinschaften zu. Da gehören wir dazu. 1%. Da gibt's aber in Deutschland 5%, die von sich sagen, sie sind Muslime, 2%, die sind orthodox und 1%, die Sonstigsten, Hinduisten, Buddhisten und alles andere in dem Bereich. Und jetzt kommt der Hammer. Die größte Zahl, 37%, sagen, sie sind ohne Religionszugehörigkeit und glauben nicht. 37%. Ich habe das weiterverfolgt. Ich bin mal rein, habe gesagt, wer leitet unser Volk? Im Deutschen Bundestag haben wir 704 Abgeordnete und von diesen 704 Abgeordneten sind über 40%, die von sich behaupten, sie glauben nicht. 50% der Parteivorsitzenden unserer großen Parteien sagen, sie glauben nicht. Wie schön, dass ihr glaubt. Halleluja! Wie schön, dass wir glauben können, oder? Und wie traurig ist das andere? Und jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Wir haben zwar Leute, die sich einer Religion zugehörig fühlen, aber wenn wir alles in Deutschland sehen, dann gibt es 58%, die nur noch so glauben, dass sie sagen, ja, es gibt wohl ein höheres Wesen. Das ist ihr Glaube. Wir aber glauben an einen Schöpfergott, an einen Gott, der sich kümmert, der seinen Sohn gesandt hat zur Errettung dieser Welt und zur Vergebung meiner Schuld. Wer nicht an Gott glaubt, der glaubt schon lange nicht mehr an den Teufel, oder? Und wenn so 58% noch sagen, ja, da gibt's wohl ein höheres Wesen, dann würden niemals 58% sagen, ja, da gibt's dann auch einen Teufel. Nee, den hat man ausgeklammert, den hat man vergessen. Aber wenn man über etwas nicht spricht, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Pia, du fährst doch Auto. Mit Angst oder ohne Angst? Aber in der Regel setzt dich rein und fährst einfach los. Aber hast du dir mal überlegt, 10.000 Leute in Deutschland sterben pro Jahr im Auto. Da müsst du doch Angst haben. Nee, haben wir verdrängt. Gut, du hast einen Hund. Wusstest du, dass in Deutschland ebenfalls 10.000 Leute im Jahr vom Hund gebissen werden? Ja, aber du hast selbst einen. Nie Angst gehabt vor deinem Wauwau? Nö. Seht ihr, da gibt's Dinge, die sind da, interessieren uns nicht. Andreas, wie oft bist du von einer Mücke gestochen worden? Kannst du das zählen? Nee. Auch noch? Wie viel tödliche Krankheiten passieren durch Mückenstiche? Blenden wir aus, so wie unsere Welt den Teufel ausblendet. Naja, irgendwie. Und ich sag euch eins, es gibt einen, der sich drüber freut, das ist der Teufel selbst. Der lacht sich ins Fäustchen. Die glauben nicht mehr an mich. Und noch eins sage ich euch, er ist so real und wenn er uns vernichten könnte, hätte er es schon längst getan. Aber Gott sagt nein. Amen. Gott sagt nein. Das heißt aber nicht, dass der Teufel nicht versucht, Mückenstiche zu setzen. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Auch der Teufel nicht. Aber dass er uns nicht pieksen kann, lesen wir nirgends in der Bibel. Nein, wir lesen sogar das Gegenteil. Und wenn er nicht mit den großen Dingen kommen kann, wenn ich nicht das Messer in der Tasche habe, wenn ich den Guido sehe, dann hab ich vielleicht etwas anderes, das der Teufel benutzt. Im Hohenlied, im zweiten Kapitel, sagt der Bräutigam: Fangt uns doch die kleinen Füchse, die ganz kleinen, denn sie sind es, die den Weinberg verderben. Was ist denn der Weinberg? Die Gemeinde. Hier. Ja? Und die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Wir müssen uns doch nicht umschauen. Ich glaube nicht, dass ihr jemals solche Probleme hattet, wie vielleicht die katholische Kirche, die jetzt ein Riesenproblem hatte, ganze Kindermissbrauch da aufzuklären. Das sind nicht die großen Dinge, aber es sind so viele kleine Dinge. Und wenn ich mich, und ich komme nur wirklich rum, wenn ich mich umschaue in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, in unseren Versammlungen, dann merke ich, es gibt so viel, was der Teufel zerstört hat, was uns gefangen hält, was unsere Beziehungen zerstört, was die Fronten verhärtet. So, jetzt soll ich doch endlich mal auf den Punkt kommen und sagen, was ich meine, oder? Es ist ganz einfach, so schlicht. Es ist die Hauptfalle des Teufels und das sind Kränkungen und Ärgernisse. Viele sind genau deswegen nicht in der Lage, ihrer Berufung nachzukommen, weil sie Wunden, weil sie Verletzungen haben, die durch Ärgernisse verursacht worden sind. Und sie lassen sich dadurch in ihrer Freiheit einschränken, können sich nicht entwickeln und halten den Heiligen Geist davon ab, mit ihnen weitergehen zu können. Sie halten Gott davon ab, dass ihr ganzes Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat, wirklich voll ausgeschöpft werden können. Und nun kommt der Hammer. In den meisten Fällen stammen Kränkungen nicht von irgendjemand in der Welt, sondern von anderen Gläubigen und sie werden oft wie Verrat empfunden. Im Psalm 55 in den Versen 13 bis 15 klagt der David: Nicht ein Feind verhöhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß gegen mich getan, sondern du, ein Mensch, meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten und gemeinsam ins Haus Gottes gingen in festlicher Unruhe. Das ist also so alt wie diese Welt. Und das ist einer dieser Punkte, die wir so gerne auf die Seite schieben. Wie dass ich nicht dran denke, dass Hunde beißen oder man im Auto sterben kann. Das ist da, das ist permanent. Aber sind die, neben denen du sitzt, es sind die, mit denen du singst, es sind die, mit denen du vielleicht zusammen etwas unternimmst und im schlimmsten Fall sind es die, mit denen du freie Tage verbringst oder die, mit denen du nebeneinander schläfst. Je enger die Beziehung, je intensiver ist der Schmerz, der durch Kränkung entsteht. Und am intensivsten hassen sich oft Menschen, die manchmal ganz nahe waren. Die Möglichkeiten, gekränkt zu werden, sind so vielseitig wie unsere Beziehungen zueinander. Und es gilt eine Regel, nur Menschen, die dir etwas bedeuten, können dich auch verletzen. Du erwartest etwas von ihnen, du hast ihnen was gegeben. Und je höher deine Erwartungen sind, je tiefer auf der anderen Seite ist deine Enttäuschung. Aber warum verwundern wir uns? Die Bibel sagt uns doch ganz klar, dass in unserer Gesellschaft Egoismus herrscht, oder? Was steht denn in 2. Timotheus 3, in den Versen 1 bis 5. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das zeigt uns, Paulus bezieht sich hier nicht auf Menschen außerhalb der Gemeinde, wo wir all das Schlimme, das er hier dem Timotheus schreibt, vermuten würden. Er bezieht sich auf Menschen innerhalb der Gemeinde. Und das erschreckt mich. Aber es sind Menschen wie du und wie ich, die immer wieder in die Falle des Teufels getappt sind. Schau, du hast mich gefragt, wie es mir beruflich ging. Hab dir gesagt, ich habe im Moment Probleme, meine Hauptfirma zahlt meine Provisionen schlecht. Das ist eine Falle. Ich kann jetzt sagen, ihr Bösen. Und hab Groll und vielleicht Zorn und Bitterkeit in meinem Herzen gegenüber denen. Wenn ich richtig damit umgehe, kann ich sie zu Gott bringen und sagen, Gott, irgendwie haben sie ein Problem. Ich möchte dich bitten, löst ihr Problem. Merkt ihr, ich kann so schnell in eine Falle gehen. So schnell. Wisst ihr, Jesus spricht in Lukas 17 zu seinen Jüngern. Es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Hey, wir sind doch Gemeinde, wir haben gerade miteinander gebetet, wir sind Gemeinde unterwegs. Wir freuen uns, dass es uns gibt, jeden Einzelnen. Und Jesus sagt uns, es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Ja. Und nur denkt mal an den Anfang der Predigt zurück, an all die Geschichten, die ihr erzählen könntet. Und denkt mal an all die Ärgernisse zurück, die du in deinem Leben erlebt hast. Die wir aber vielleicht nur verdrängt haben, an die wir nicht mehr denken, von denen wir nur aus der Ferne noch gucken. Aber trotzdem sind sie da. Sie sind nicht weg, weil sie mir nicht mehr bewusst sind. Hunde beißen nicht mehr, weil du nicht daran denkst. Autofahrer sterben nicht mehr, weil du nicht daran denkst. Und Ärgernisse sind nicht mehr weg aus meinem Leben, nur weil ich mir nicht mehr daran denke. Nein, sie sind da und sie bewirken etwas. Das griechische Wort für Ärgernisse, das hier in Lukas 17 steht, stammt von dem Wort Skandalon ab. Und dieses Wort bezog sich auf die Teile einer Falle, in die der Köder hineingelegt wurde. Also sagt Jesus hier auch, da ist es möglich, dass da eine Falle auf dich wartet mit einem Köder. Jemand hat dir einen Hinterhalt gelegt und wir tappen darauf rein. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was kann daraus resultieren. Wenn ich Ärgernisse, Kümmernisse falsch angehe, eröffne ich dem Teufel die Möglichkeit, mich in Gebundenheit zu führen. Ich weiß auch nicht, warum ich das heute euch sagen soll. Diese Predigt habe ich für mich gehalten. Und während ich die aufgeschrieben habe, habe ich so viel gebetet wie selten zuvor auf einer Predigt. Und ich habe so vielen Leuten vergeben, das glaubt ihr gar nicht. Das Schlimmste in der Sache ist, dass wir uns dieser Gefangenschaft und dieser Fallen nicht bewusst sind, weil wir glauben, wir sind ja ungerecht behandelt worden. Es gibt die zwei großen Seiten. Es gibt die Möglichkeit, dass Leute wirklich ungerecht behandelt worden sind. Ja? Und es gibt die andere Seite, wo Menschen nur glauben, dass sie ungerecht behandelt worden sind. Weil sie vielleicht etwas Falsches gehört haben und in ihrem Kopf etwas Falsches weitergesponnen haben. Stellt euch vor, ich würde rausgehen und im Rausgehen würde ich noch hören, wie der Andreas, der so ein lieber Kerl ist, noch zu jemand anders sagt, ach, der Gerhard. Und dann kommt mein Gedanke, der hat was gegen mich. Ich habe nicht weitergehört, aber meine Gedanken, ach, der Gerhard, der hat abfällig von mir, was hat denn der gegen mich und so weiter und diese Gedanken. Und im Endeffekt, wenn ich dem nicht nachgehe, was kommt, werde ich was gegen dich haben. Dabei wolltest du nur sagen, ach, der Gerhard ist auch immer pünktlich gewesen. Ja. Versteht ihr? Das sind die Kränkungen, die Ärgernisse, die nur in unserem Kopf vorkommen. Aber die setzen sich fest. Zusätzlich zu denen, die wirklich passiert sind. Aber es ist eigentlich egal, ob Dinge richtig passiert sind oder ob Dinge nur in deinem Kopf passiert sind. Wichtig ist immer meine Reaktion darauf. Wenn ich das auf die Seite schiebe, wenn ich nur nach meinen Vermutungen, nach meinen Urteilungen handle, dann wird mich das gefangen halten. Und es wird mich gefangen halten, weil in mir Stolz aufkommt. Was denkt der denn? Was muss der denn immer über mich reden? Ja? Ich bin doch gar nicht so. Und merkt ihr, da kommt Stolz auf. Und Stolz ist immer etwas, was dich daran hindert, deine eigene Herzenshaltung zu beurteilen. Selbst wenn Andreas etwas gesagt hätte, was wahr ist, heißt es doch nicht, jetzt aber. Sondern es heißt, dann, lieber Gerhard, beurteile doch mein Herz, ob du dich nicht vielleicht ändern sollst. Aber Stolz hält uns davon ab. Und immer dann, wenn ich der Meinung bin, ungerecht, unschuldig vielleicht sogar noch behandelt worden zu sein, dann fällt es mir so schwer, anderen zu vergeben. Wir feiern heute Abend mal. Ui, Entschuldigung. Wir feiern heute Abend mal. Was steht denn in den Einsetzungsworten? Dann klär das erst. Eine gewaltige Geschichte, die ich gehört habe, ist von einem philippinischen Missionar, beziehungsweise von einem amerikanischen Missionar auf den Philippinen. Zudem hat Gott sein ganzes Leben gesprochen, er möchte ihn in seinen Dienst haben. Es gab aber ein Problem. Der Mann war Geschäftsmann und hat Kohle ohne Ende verdient. Geld gescheffelt bis zum geht nicht mehr. Und deswegen hat er immer das vor sich hergeschoben, den Ruf Gottes zu folgen. Menschlich gesehen verständlich. So ein armer Missionar auf den Philippinen oder ein reicher Geschäftsmann in den Staaten, ja. Eines Tages kriegt dieser Mann einen Herzanfall und liegt auf dem Operationstisch und stirbt. Und findet sich vorm Himmelstor wieder in Diskussion mit Jesus. Und Jesus sagt, erklär mir mal, warum du mir immer so ungehorsam warst. Und der Mann sagt, Jesus, gib mir noch eine Chance, verlängere mein Leben, und ich werde dir bedingungslos dienen. Und Gott sagt, ist okay. Aber bevor ich dich zurückschicke, will ich dir noch was zeigen. Und er nimmt diesen Geschäftsmann mit und zeigt ihm die Hölle. Und er entdeckt in der Hölle seine eigene Schwiegermutter. Und er sagt, Gott, wieso ist die in der Hölle? Ich war selbst dabei, als die dein, ihr Leben dir übergeben hat. Und die ist regelmäßig in Gottesdienst gekommen. Und da sagt Jesus zu ihm, sie ist da, weil sie sich geweigert hat, jemand zu vergeben. Und mein Wort sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird auch euch nicht vergeben. Und dann ist er aufgewacht, zurückgekommen, gesund geworden und hat seinen Dienst als Missionar angefangen. Boah! Und wenn wir nochmal ans Abendmahl denken, was sagt uns das Wort? Viele sind krank, weil sie das Abendmahl unwürdig genommen haben. Und die Medizin sagt uns, Bitterkeit im Herzen kann so viel bewirken, so viel Krankheiten auslösen. Und wir fallen auf diese Falle des Teufels rein. Ich schäme mich, dass ich da reingefallen bin. Ich könnte heulen stundenlang, wie blöd ich war. Jesus gibt uns eine Anweisung, wie wir da rauskommen. Und zwar sagt er sie an eine der Gemeinden in Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 18. Darum rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen. Was ist denn im Feuer geläutertes Gold? Das ist Gold, das frei von Fremdstoffen ist. Wenn Gold mit anderen Metallen, ob das jetzt Kupfer oder Nickel oder Zinn oder was es auch immer ist, vermischt wird, wird es hart. Und wenn es geläutert wird und die Fremdstoffe entfernt sind, wird es weich. Wenn ich dir jetzt ein Stück Gold in die Hand geben würde, so schön 100 Gramm, richtig was wert, dann würdest du es anschauen, aber du könntest nicht erkennen, ob da Fremdstoffe drinnen sind oder nicht. Es wäre Gold, du würdest dich vielleicht freuen, wenn ich es dir schenken würde und so weiter. Ich erkenne nicht, ob in dir Fremdstoffe sind, du erkennst nicht, ob in mir Fremdstoffe sind. Wir erkennen's nur an unseren harten Herzen. Und wie wird denn Gold wie weich? Wie wird denn unser Herz weich? Hebräer 3, Vers 13 sagt, dass unser Herz durch den Betrug der Sünde verhärtet ist. Der Betrug der Sünde, Sünde, die in dein Leben hineingekommen ist, wie Verbitterung wegen Ärgernissen, wegen falschen Anklagen, die du selbst oft nicht gemerkt hast, haben dein Herz hart gemacht. Wenn wir mit Kränkung nicht richtig umgehen, bringt diese Sünde noch weitere Frucht hervor. Zorn, Groll, Bitterkeit. Frucht, die Schmerzen bringt. Und diese Substanzen verhärten unser Herz ebenso wie Legierungen Gold verhärtet. Und ein hartes Herz verliert die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Wenn wir Gold nehmen, das Gold wird es erst zermahlen, komplett. Du denkst, wow, warum das denn? Damit es wirklich alles ganz fein ist. Und dann wird ein Flussmittel zugesetzt und dann wird es in Hochofen erhitzt. Und erst dann trennt sich das schwerere Gold, sinkt nach unten und die leichteren Fremdstoffe sind oben. Und der Meister kann die Fremdstoffe abschöpfen. und das Herz wird weich. Manchmal muss Gott uns in die Tiefe hineinführen, muss Gott uns in Hochofen hineinführen, muss Gott die Flamme in unserem Leben höher drehen. Warum macht er das? Er möchte, dass du und ich ein weiches Herz haben. Er möchte, dass du und ich ein Herz haben, das er formen kann, das er biegen kann, das er in seine Hand nehmen kann und sagen, guck, da mache ich jetzt was. Kein hartes Herz. 1. Jesaja 40, Vers 10. Da steht das noch. Wisst ihr, ich habe in einer Gemeinde mal gepredigt und da habe ich einen Nebensatz reingebracht, der war, dass ich mir wünsche, dass Gott mich prüft. Und dann bin ich nach der Predigt bin ich zum Gemeindevorstand zitiert worden und gesagt, wie kann ich denn sowas sagen? Gott prüft uns doch nicht. Gott ist doch ein guter Gott und er hat doch nur Gutes mit uns vor. Der prüft uns doch nicht. Musste ich Rechenschaft über diesen Satz abgeben. Gut, ich kannte ein paar Bibelstellen und konnte dann biblisch belegen, dass Gott uns sehr wohl prüft. Und hier haben wir eine Jesaja 40, Vers 10. Siehe, sagt Gott, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Je verhärteter unser Herz ist, je mehr muss uns Gott im Schmelzofen des Elends prüfen, weil ich bin sicher, wir alle haben Gebete gesprochen wie, Herr, ich möchte dir ähnlicher werden, möchte deinen Charakter annehmen, möchte für dich brauchbar sein. Haben wir alle schon gesprochen, oder? Und dann sollten wir uns doch nicht wundern, wenn er diese Gebete auch erhört hat. Gott läutert durch Bedrängnisse, Widrigkeiten und Kummer. Die daraus resultierende Hitze trennt die Unreinheiten. Das ist in unserem Leben Unversöhnlichkeit, Zwietracht, Zorn, Bitterkeit. Gott möchte, dass wir seinen Charakter in uns tragen, denn er hat uns geschaffen zu seinem Ebenbild. 1. Petrus 1, Vers 6 und Vers 7. Darüber jubelt, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. So soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten und Lob, Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich in euch offenbart. Ich merke, meine Zeit schwindet langsam dahin. Oh, wenn es Gott so will, sage ich auch Danke. Ich denke, ich werde im nächsten Sonntag Fortsetzung davon machen in einigen Bereichen, weil es ist so wichtig und es ist so viel zu erzählen. Ich möchte aber abschließen mit drei Gedanken. Gott selbst ist es, der mir Identität gibt. Es ist nicht ein Guido, der sagt, hast gut gemacht. Es ist nicht eine Frau, die mich lobt. Es ist nicht ein Chef, der sagt, bester Mitarbeiter oder sonst was. Gott gibt mir Identität. Und es ist auch nicht irgendeiner, der sagt, du Idiot. Auch das ist nicht meine Identität. Meine Identität ist Gott. Und Gott ruft uns heute Morgen dasselbe zu, dass er Jesus seinen Sohn zugerufen hat, als Jesus getauft wurde. Und er sagt heute Morgen, das ist mein lieber Sohn, das ist meine liebe Tochter und an die habe ich wohlgefallen. Das ist die Identität, die Gott uns gibt. Den zweiten Gedanken, mit dem ich abschließen möchte, ist, Gott gibt dir Frieden. Schon der Goethe hat gesagt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und wir jagen diesem Frieden nach, allen gut sein zu wollen oder müssen. Vergiss es. Du wirst in dieser Welt immer mit Leuten zu tun haben, die dir nicht den Frieden geben. Nicht umsonst sagt Jesus, euren Frieden behaltet den mal. Aber ich schenke euch noch mal etwas drauf, mein Frieden. Und in seinem Frieden darf ich alles haben, was ich brauche, um auch den anderen vergeben zu können. Die Verletzungen, die Ärgernisse, die er in mein Leben hineingesprochen hat. Und der dritte Punkt, und damit höre ich jetzt auf, er gibt dir Sicherheit. Wir singen, dass wir wie ein Kind in seine Arme laufen. Das ist Sicherheit. Du darfst in seine Arme springen, auch wenn du ihn nicht siehst, weil du immer weißt, er fängt dich auf. Sicherheit gibt dir nicht ein volles Bankkonto. Das beruhigt dich, dass du morgen was zu essen und zu anziehen hast. Ja, und? Einige von euch haben einige Geldentwertungen miterlebt. Und? Ist ein volles Bankkonto Sicherheit, wenn sowas wiederkommt? Nee. Was gibt uns Sicherheit? Zu wissen, wir sind Kinder des Höchsten. Wir sind in seinen Augen, er sieht uns und zu wissen, er kümmert sich um uns. Und dann lass den anderen schimpfen über mich. Ich kann ihn segnen. Dann lass den anderen mir Böses tun. Ich kann ihn segnen. Und dann passiert etwas. Ich sag mal, das ist so ein angenehmer Nebeneffekt. Dann werden wir uns so lieben, dass die anderen sagen, das gibt's doch. Ich muss doch mal rausfinden, warum die sich so lieben. Und dann kommen sie hier in Gottesdienst, nur weil sie rausfinden wollen, warum du den anderen so liebst. Das ist ein schöner Nebeneffekt, ne? Den wünsche ich uns. Amen.